Domradio Reisen.
Mit Dagmar Peters, hallo. Heute wird es sehr märchenhaft. Wir haben uns lauter märchenhafte Ziele überlegt und wollen auf Spuren von Sagen und Märchen unterwegs sein. Zum Beispiel in Hameln, da geht es um den Rattenfänger, aber auch im nebelverhangenen Schwarzwald, in den Wäldern bei Baiersbronn, da spielt nämlich das Märchen vom kalten Herz von Wilhelm Hauff. Oder aber wir sind im Märchenwald unterwegs heute in Domradio Reisen. Domradio Reisen, unterwegs an märchenhaften Orten heute. Wir nehmen Sie jetzt mit in die Allgäuer Alpen, ins Grenzland von Oberstdorf und Kleinwalsertal. Die Walser im Kleinwalsertal, die sind ein ganz besonderes Völkchen. Abgeschnitten vom restlichen Österreich durch die hohen Berge, haben sie sich über Jahrhunderte viele Eigenarten, viel Brauchtum und auch ihre Geschichten und Sagen bewahrt. Denn schließlich sind ihre Vorfahren einst im Mittelalter aus der Schweiz eingewandert.
Kannst du mir sagen, wie eine Glocke klingt oder gar wie eine Amsel singt, das kann der allerlieb kein Mensch, da ich bloß ein bisschen nah.
So klingt die Walser Sprache. 5000 Menschen leben im kleinen Walsertal. Im 13. Jahrhundert kamen die Vorfahren aus dem Schweizer Oberwallis hierher. Sie waren hineingeraten in die Fehden zwischen Adel und Kirche. Politische Freiheitsliebe und wirtschaftliche Not trieben sie aus der Heimat.
Ich denke mal, diese Freiheitsliebe, die ist schon in uns drin irgendwo. Das ist ja eigentlich, das kann man auch nachlesen, das ist der Charakterzug von einem Walser. Jetzt haben damals diese Adligen und die Kirche gesagt, man macht aus diesen Bauern Leibeigene, die für sie in den Krieg ziehen müssen. Und dass natürlich da irgendwann der Walser gesagt hat, das geht nicht mehr so weiter, ich möchte frei sein, ist natürlich klar. Dann kam dazu das ewige Kriegsdienst, sie sind fast verhungert.
Die Walserin Daniela Schwendiger erzählt kundig und auch mit Stolz von ihren Vorfahren, die keine Leibeigenen sein wollten. Es waren zunächst 5 Familien, die über den Gemstelpass hier ins Tal kamen. Das Tal der Breitach war damals nicht besiedelt.
Und das war ein reines Jagdgebiet. Der Herren von Rettenberg, das waren Grafen. Die waren am Bodensee, hatten die einen Wohnsitz und kamen nur ins Tal der Breitach, hieß es damals, das Tal der Brehe, also das Tal der Breitach, und haben hier gejagt. Und dann kamen die Walser und dann haben sie ein Abkommen geschlossen. Die haben gesagt, wir sind ganz froh, wenn hier jemand wohnt und schaut, dass niemand für uns wildert hier im Tal. Sie durften ja kein Wild schießen, oder die Walser, aber dafür dürft ihr ein Stück Land für euch in Anspruch nehmen und dürft euch frei verheiraten, also ihr seid nicht unsere Leibeigenen.
Die Walser bekamen sogar eine eigene Gerichtsbarkeit. Seit dem 15. Jahrhundert sind die Walser zwar Österreicher, aber sie blieben sehr eigenständig, vor allem auch deshalb, weil sie von Vorarlberg und Bregenz nur hoch über die Pässe erreichbar sind. Eine Straße führt nur vom deutschen Oberstdorf herauf. Und die Walser bewahrten sich viel altes Brauchtum aus dem Wallis. Im oberen Kleinwalsertal, am Eingang des seitlich abzweigenden Gemsteltales, steht das älteste Walserhaus, 400-500 Jahre alt.
Das ist eine Strickbauweise, man legte die Balken ineinander hinein. Das sieht man auch in alten Walsern, im Wallis, also im Zermatt sieht man das auch noch. Und das Dunkle kommt, wir hatten keine Farbe. Im Schwarzwald hat man, glaube ich, Ochsenblut verwendet, was ich weiß, bei uns hat man nichts verwendet. Man hat es Natur belassen und es ist von der Sonne so schwarz verbrannt. Wenn man genau hinschaut, also wenn ihr euch umdreht, das ist ja auch ein altes Walsaussetzer, die verschiedenen die Walken, die sind nicht gleichmäßig. Und daran erkennt man es, dass einfach die Sonne dieses dunkle, verbrannte Haus gemacht hat. Also schwarz verbrannte Häuser, sagt man bei uns.
Vor allem von hier, dem Gemsteltal, überragt vom Widderstein, dem höchsten Berg des Kleinwalsertales, stammen die Sagen und Geschichten, die sich die Walser erzählen. So die Geschichte der wilden Lüth, ganz alte Männer mit langen Bärten, die hoch oben in den Bergen hausen sollen, das aber mit wunderschönen Frauen, den Saligen.
Das sind schlanke, großgewachsene, schöne Frauen mit ganz langem Haar. Und man sagt, manchmal kommen diese Frauen ins Tal und dann verlieben sich die Bauern in diese schönen Frauen und heiraten auch eine. Aber diese Frau darf nie ihre Herkunft verraten. Und dann kann es sich zutragen, dass ein Ruf aus dem Wald erschallt und der sagt, Mudelbutz, der Radlbutz ist gestorben. Und dann muss diese Frau alles liegen lassen, sprich also den Hof, den Mann, die Kinder. Das Vieh dreht sich um und kehrt nie mehr wieder zurück.
Und da erst wussten die Bauern, sie hatten eine Salige gefreit. Ein junger Walser Bursche, der Karle, war mal so frech, die wilden Lüth mit ihren schönen Saligen zu verfolgen. Im Gemsteltal klomm der Karle den Zwölfer hinauf bis zur sogenannten Brunnenstube oberhalb der Baumgrenze.
Und da oben haben sie Feuer gemacht und um das Feuer haben sie tanzt und gesungen und gesprungen und erfreut haben sie gehabt. Und der hat sich an der Scheune am Pfosten versteckt und hat da zugeschaut, dieser wilden Schar. Und gegen Mitternacht ist einer nach dem anderen verschwunden und ein einziger alter, wilder Mann blieb übrig. Und der zieht aus seinem Hosensack einen Schnitzer. Also ein Schnitzer ist ein langes Messer. Nimmt diesen Schnitzer, steckt ihn in den Pfosten der Scheune und sagt, übers Jahr, da gerade in den Brucher, will ich stecken lassen, ist schon nicht verrecken. Also wir lassen jetzt mal stecken, das Messer, er braucht es nicht, er wird schon nicht verrosten, sozusagen. Jetzt hat aber das Messer war nicht in den Pfosten dieser Scheune, sondern das Messer war in dem Knie von dem neugierigen Walzerburschen.
Der Kahle humpelte das Tal hinunter, das Messer in seinem Knie schmerzte zwar nicht, aber er bekam es ein Jahr nicht herausgezogen, bis er wieder hochkraxelte und der wilde alte Mann es herauszog. Seitdem ist kein Walser mehr den wilden Lüth neugierig gefolgt. In bunt blühenden Wiesen durch Wald und über Gebirgsbäche hinweg beginnt das Gemsteltal. Nach wenigen Kilometern schon enden die Wege an den Berghängen. Hier auf den Bänken vor den urigen Sennalpen schmeckt es aufs Wunderbarste. Bei Georg auf der Naturalp wird im Ofen draußen der Schinken heiß geräuchert, drinnen lagert der Bergkäse. Und Daniela, die so überzeugend von ihrem kleinen Walsertal erzählt und schwärmt, weiß ein Lied, das die Gefühle der Walser hier in den Bergen trefflich einfängt. Und auch ihr Jodeln klingt nach alter Zeit, als die Walser das Tal besiedelten.
Wilder Bachle, lass der Norder will, jeder Fremde wird zum die ganz still. Jolala, hudu, tududu, hul, jala, hudu, hul, jala, hudu, jala, dia. Jolala, hudu, tududu, hul, jala, hudu, hul, jala, hudu, ja.
Geschichten, Sagen und Gesang im kleinen Walsertal, so klingt es dort. Eine märchenhafte Gegend, sagt Stefan Quielitz, er war dort und in Oberstdorf unterwegs. Es geht jetzt auch wieder um etwas Sagenhaftes. Wir beschäftigen uns heute in Domradio Reisen mit märchenhaften Zielen oder Zielen, die eine Geschichte erzählen. Und dazu fahren wir jetzt zum Großglockner. Da gibt es natürlich viele Wanderwege. Also Bergwanderer können dort richtig weit nach oben kommen. Wanderer, die weniger weit hoch wollen, die können auch kürzere Strecken nehmen. Und es gibt welche, die einfach mit dem Auto auf der kurvigen Tauernstraße fast bis nach oben fahren und dann ganz gemütlich den Gamsgrubenweg gehen. Der führt gemächlich am Berg entlang, hat kaum Steigungen, also selbst Nicht-Bergwanderer können den gehen. Die meisten aber wandern ihn nicht wegen seiner Bequemlichkeit, sondern um durch die 7 Tunnel des Weges zu gehen. Denn darin gibt es Sagenhaftes und Mythisches zu finden.
Vor uns der höchste Berg Österreichs, der Großglockner mit 3798. Unter uns der größte Talgletscher der Ostalpen, die Pasterze. Wir werden jetzt hineinwandern in Richtung unseres Sonderschutzgebietes Gamsgrube.
Auf der Kaiser-Franz-Josef-Höhe am Großglockner weht zwar ein frischer Wind, aber die Sonne scheint und lässt die schneebedeckten Gipfel des Großglockners blitzen. Nach einer atemberaubenden Fahrt über die Tauernhochalpenstraße haben wir uns hier am Großglockner Aussichtspunkt in über 2000 Metern Höhe mit Nationalpark-Ranger Markus getroffen, der unsere Wandergruppe heute führen wird.
Wir gehen jetzt diesen Gamsgrubenweg hinein. Der ist mit 6 Tunnels, sage ich mal, mit Untertunnelungen ausgestattet. Und jetzt würde ich sagen, starten wir wirklich einmal los.
Der Gamsgrubenweg führt oberhalb des Gletscherstroms Pasterze entlang und liegt genau gegenüber dem Großglockner, auf den man einen wunderbaren Blick hat, wenn man nicht gerade in einem Gamsgrubenweg-Tunnel steckt. Denn der Weg ist nicht einfach nur ein Wanderweg, sondern auch ein Kunst- und Kulturort. In den Tiefen der Gamsgrubentunnel dreht sich alles um die mystische Bergwelt. Ranger Markus führt uns in den ersten Tunnel.
Man hat sich natürlich auch ein bisschen was überlegt, in die Tunnels reinzubauen. Und so kommen wir jetzt dann zur ersten Station, wo man versucht hat, die Pasterzensage, die Pasterzenentstehung nachzubilden. Ja.
Ein Jammern und ein Klagen, ein Schreien und ein Poltern, alles scheint direkt aus den massiven Wänden des Tunnels zu kommen. Schön schaurig. Der Sage nach soll der Großglockner Eisstrom Pasterze durch den verschwenderischen Übermut einiger wohlhabender Bauern entstanden sein. Ranger Markus erzählt.
Früher war hier heroben eine wunderschöne Alm und als Dank hat man immer im Herbst unten eine heilige Messe sozusagen gefeiert. Es ist eigens der Pfarrer Johannes von der Osttiroler Seite heraufgekommen, der Fuscherbauer, der Burgstallbauer mit seinen Söhnen und so weiter und so fort. Mit der Zeit ist man dann immer ein bisschen nachlässiger geworden und man hat eben hier herum begonnen, anstatt eine Messe zu feiern, Kegelscheiben zu spielen. Gell? Aus dem Butter hat man die Kegel geformt, den Käse hat man hergenommen als Kugel sozusagen. Es war recht nett, ein eigener Spielmann war dabei.
Mit Lebensmittelkegeln bleibt natürlich nicht ungestraft, vor allem in einer Sage nicht. Und deshalb ging die Sause auch nur so lange, bis ein altes Mütterchen auf den Berg kam und großen Hunger hatte. Sie fragte die übermütigen Bauern nach Brot und Käse, aber die Bauern gaben ihr nichts. Daraufhin hat das Mütterchen das getan, was dann in der Regel in alten Sagen getan wird. Sie hat die Bauern ordentlich verflucht und so nahm das Schicksal seinen Lauf.
Das hat dann nicht allzu lange gedauert. Es ist ein Gewitter gekommen, ein Sturm, wie er vorher nicht da war. Die Bauern haben es alle mit der Angst zu tun bekommen, haben sich auf den Heimweg gemacht. Letztendlich wurde aber jeder vom Blitz erschlagen und getroffen. Und so stehen sie auch heute noch in Form der Berge hier versteinert. Vor uns der Pfarrer Johannes als Johannesberg, der Burgstallbauer mit seinen zwei Söhnen als der kleine Burgstall, der mittlere Burgstall, der obere Burgstall. Hier ober uns der Fuscherbauer in Form des Fuscher Karkopfes. Auch den Spielmann hat es erwischt, der steht ein bisschen weiter weg in der Richtung. Und auch das alte Weiberle, die Dame, hat es auch erwischt in Form der Racherin. Und so, erzählt man sich, ist dann die Pasterze zustande gekommen.
Wir kommen aus dem ersten Tunnel heraus und blinzeln in die Sonne. Mit einem Blick auf die Berge grüßen wir die versteinerten Bauern. Hier draußen ist die Welt wieder hell und böse Flüche sind weit. Aber schon nach ein paar hundert Metern geht es wieder hinein in die Dunkelheit. Im zweiten Tunnel des Gamsgrubenwegs geht es nicht mehr sagenumworben schaurig, sondern eher meditativ zu. Hier plätschert Wasser in kleinen Rinnsalen von den Tunnelwänden und wird von Orgelpfeifen aufgefangen. Durch sieben Tunnel musst du gehen, um die Welt der Tauern zu verstehen. Mit Installationen aus Stein, Licht, Ton und Malerei, die uns in jedem der sieben Tunnel wundern und staunen lassen. Im letzten Tunnel schließlich blinkt es gülden und überall klopft und hämmert es. Das Klopfen kommt aus Lautsprechern, aber das Gold ist echt. Wahrscheinlich. In den Darstellungen dieses Tunnels kann es nur um das berühmte Tauerngold gehen. Denn zwischen dem 14. und 18. Jahrhundert wurde in den Hohen Tauern intensiver Goldbergbau betrieben.
Damals hat man ja 10% des gesamten Weltgoldbedarfs hier aus den Hohen Tauern sozusagen gestellt.
Felsgrate, tief unter uns der eisige Pasterzengletscher und hoch über uns der mächtige Gipfel des höchsten Berges Österreichs.
Die Pasterzensage, die lässt verschwenderische Bauern zu Steinbergen werden. Das alles und noch viel mehr erfährt man in den Kunst- und Kulturtunneln des Gamsgrubenwegs. Das ist ein Höhenwanderweg im Nationalpark Hohe Tauern. Meine Kollegin Barbara Wiedewann war dort. Märchenhaft sind unsere Reiseziele heute und dazu gehört natürlich auch ein klassischer Märchenwald. Insgesamt gibt es viele in Deutschland. Wir blicken nun näher auf einen in der Nähe des Altenberger Doms im Bergischen in Odenthal-Altenberg. Und am Telefon ist Maxim Kusnetzow vom Märchenwald. Ich grüße Sie.
Hallo.
Warum passen diese klassischen Grimms Märchen so gut in den Wald?
Ja, man kennt ja viele der Märchen und der Wald ist häufig auch ein Ort, an dem die Märchen spielen. Wenn man an Hänsel und Gretel denkt oder Schneewittchen und die sieben Zwerge, die im Wald ihr Häuschen gebaut haben. Deswegen ist der Wald ja ein passender Ort, um Märchen darzustellen.
Märchen sind ja auch, wenn man die so aus Erwachsenensicht jetzt mal betrachtet, als Kind ist es mir nicht so aufgefallen, doch manchmal auch sehr grausam. Trotzdem sind wahrscheinlich, hoffe ich mal, die Kinder, die in ihrem Wald umherspazieren, nicht angespannt, sondern entspannt.
Ja, das stimmt. Also zunächst ist das ja so, dass die Märchen häufig von den Erwachsenen den Kindern näher gebracht werden. Da gibt es natürlich auch Zeit, um den Kindern zu erklären, was ein Märchen ausmacht. Also dass es keine reale Darstellung ist, sondern eine Fantasie. Und ich denke mal, vor dem Hintergrund kann man diese ja grauenhaften Dinge, die da manchmal geschehen, auch besser einordnen. Nichtsdestotrotz finde ich, dass die Sachen, die in den Märchen stattfinden, obwohl sie bei uns jetzt nicht gerade im Vordergrund sind, immer noch Sachen sind, die auf der Welt überall stattfinden, wie zum Beispiel Hunger oder Verfolgung. Und deswegen ist es doch eigentlich eine sehr gute Art und Weise, den Kindern schon mal eine Vorstellung davon zu geben, dass es so etwas gibt, auf eine fantasievolle Art und Weise.
Den Märchenwald, den Altenberg, den gibt es schon sehr, sehr lange und seitdem sind auch ja überhaupt in ganz Deutschland viele dazugekommen. Was macht denn den Reiz des Altenberger Märchenwaldes aus?
Ja, wir dürfen von uns behaupten, dass wir der älteste Märchenwald sind. Also 1931 hat der Gründer Wilhelm Schneider den Märchenwald hier am selben Ort und an derselben Stelle hier gegründet. Und seitdem besteht er durchgehend fort. Das ist zumal eine Besonderheit. Die sagen, es gibt sehr viele. Viele haben auch dicht gemacht aufgrund mangelnder Besucherzahlen. Der Altenberger Märchenwald, der Schaden, den das Ganze ausmacht, ist, dass es kein neuer Ort ist, an den man seinen Ausflug machen kann, sondern ein alter Ort. Viele Generationen waren hier, also man sieht 70, 80-jährige Menschen, die sagen, dass sie schon als Kind hier waren und kommen jetzt mit den Enkelkindern hin. Also ein Ort, an den viele Menschen in der Region und auch außerhalb der Region, mit denen sie Erinnerungen verbinden.
Also Omas und Opas gehen mit ihren Enkeln dorthin, eine schöne Vorstellung, weil sie selbst früher als Kind gerne im Märchenwald waren. Hat sich denn viel verändert? Gibt es noch diese Knöpfe, die man drücken kann und die Figuren bewegen sich?
Ja, die gibt es noch. Also unser Ziel ist es auch, den Park immer so zu modernisieren, dass er seinen alten Charme, seinen nostalgischen Charme behält. So sind auch alle Neuerungen, die wir jetzt im Laufe dieses Jahres gemacht haben, entstanden immer vor dem mit der Zielsetzung, dass der Charme des ganzen Waldes so bestehen bleibt.
Am Eingang, das ist eigentlich der Klassiker, viele von den Menschen, die als Kind schon da waren, erinnern sich daran, was steht am Eingang?
Der Goldesel und begrüßt die heranschreitenden Besucher mit einem IA. Beim Münzeinwurf spuckt er dann auch Goldtaler aus, die man verzehren kann.
Und wie geht dann der normale Ablauf weiter? Dann geht man durch den Märchenwald, kommt an Märchen vorbei. Was kann man dort sonst noch erleben?
Ja, das sind 2 Kilometer, die durchs Bergische führen. Man sieht entlang des Märchenpfads dann einzelne Häuschen und in den Häuschen wohnen die Märchen. Auf Knopfdruck oder auf Zuruf werden dann die Märchen abgespielt oder etwas findet dann in der Märchendarstellung statt.
Es gibt so eine riesen Wasserfontäne im Park, die sogenannten tanzenden Fontänen. Was ist das? Warum heißen die so?
Ja, die gibt es schon seit 1956 und wie Sie gesagt haben, ist das auch ein Teil der Erinnerungen der Menschen, die hier hinkommen. Das sind Wasserfontänen, die zu klassischer Musik und mit bunter Beleuchtung tanzen. Die werden noch handgespielt, das heißt, man sitzt in einem Saal und schaut dann nach vorne, während man eine bergische Waffel verzehrt zum Beispiel. Und schaut sich dann die Vorführung der tanzenden Fontänen an.
Maxim Kusnetzow vom Märchenwald in Altenberg war am Telefon. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und nicht nur in Altenberg gibt es einen Märchenwald. Online finden Sie einen Überblick über Märchenwälder in ganz Deutschland unter märchenwald-märchenpark.info. Und der Altenberger Märchenwald ist täglich geöffnet zwischen 10 und 18 Uhr. Die Sage des Rattenfängers von Hameln, die ist in der ganzen Welt bekannt. Kein Wunder also, dass die 60.000 Einwohnerstadt an der Weser auch gut besucht ist von Touristen. Und sie weiß auch sehr gut, mit und von ihrem Rattenfänger zu leben. Natürlich gibt es auch einen Rattenfänger-Darsteller, der mit buntem Kostüm und mit Klarinette Führungen durch die Stadt anbietet. Er ist hängen geblieben in Hameln damals, daher auch sein amerikanischer Akzent. Und der ist zusammen unterwegs mit meinem Kollegen Heinz Schindler. Sie sind auf die Spurensuche gegangen und erzählen über diese Sagenfigur.
Hier hat alles angefangen. Hier in der Marktkirche zu Hameln waren die Hamelner Bürger versammelt am 26. Juni 1284. In dies der 5. Stunde des Tages.
Mehr als 700 Jahre später steht er wieder vor der Marktkirche St. Nikolai, der Rattenfänger von Hameln. Und bei der Gruppe, die er im Schlepptau hat, sorgt er gleich für klare Verhältnisse.
Märchen sind sowas wie: Oben auf dem Berg war ein Schloss und eine schöne Königstochter wohnt. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie. Und bei mir sterben sie alle. Und deshalb bin ich kein Märchen.
Die Sage aus der Sammlung der Brüder Grimm kennt die ganze Welt. Und in der historischen Altstadt von Hameln hält man sie lebendig auf Schritt und Tritt.
Und es ist ein Kult. Sie finden Ratten an der Straße gemalt. Es gibt Ratten an die Häuser gemalt. Große Plastikratten in Farben stehen herum. Und in der Fußgängerzone sind sauteure Messingrattenplatten eingelassen.
300 dieser rattigen Wegweiser führen den Besucher durch die Altstadt. Vorbei am Rattenfänger-Glockenspiel, am Rattenfängerhaus oder am Rattenfängerbrunnen. Gestärkt mit einem Stück Rattenkuchen geht es weiter zum mechanischen Rattenfängertheater im Museum Hameln. Die Sage auf ihr sprachliches Minimum reduziert.
Lösung, Hilfe, Angebot. Hilfe, Lösung, Angebot.
Draußen wartet schon wieder Rattenfängerdarsteller Michael Bouyer mit seiner Klarinette. Bunt gekleidet wie die Sagenfigur, hier ein Augenzwinkern, da ein Seitenhieb, ruppig, charmant und voller Spielfreude. Man folgt ihm gern.
Und wer in Hameln unterwegs ist, der muss nicht nur mit dem Klarinette spielenden Rattenfänger rechnen, sondern der kann auch zum Beispiel im Museum sich die Dauerausstellung anschauen. Auch da gibt es viele Infos rund um die Geschichte des Rattenfängers. Es gibt aber auch Bücher dazu, Filme, Theaterstücke und Musik. Diese weltbekannte Sage hat viele, viele Formen. Es gibt zum Beispiel auch das Rattenfänger-Musical Rats oder ein Rattenfänger-Freilichtspiel. Es war einmal. Auf den Spuren von Sagen und Märchen sind wir heute und so haben wir als Wort eben gehört das kalte Herz von Wilhelm Hauff. Das erzählt viel über den Schwarzwald und darum geht es auch gleich im nächsten Beitrag. Tja, was heute halt der Film ist zum Beispiel, das war früher das Märchen und die Welt war voller Sagen. Die ist es auch noch heute und wer unterwegs ist, kann auf Reisen auch diesen Märchen und Sagen begegnen. Und das tun wir heute auf Schritt und Tritt. Mein Name ist Dagmar Peters, ich grüße Sie. Das Märchen »Das kalte Herz« von Wilhelm Hauff erzählt viel über den Schwarzwald. Im nördlichen Schwarzwald liegt der Urlaubsort Baiersbronn auf rund 600 Metern Höhe und kein anderer Ort in Baden-Württemberg hat so viel Wald. Dazu kommen dann 50 Berge ringsrum, 5 Seen und über 500 Kilometer Wanderwege. Und deshalb reden die Baiersbronner auch vom Wanderhimmel. Einfach märchenhaft ist es dort, das sagt mein Kollege Stefan Quilitz. Er war dort und ein großer Teil der Wege führt über naturbelassene Pfade. Und das gilt auch für den Seensteig. Das ist ein Qualitätswanderweg, der am idyllischen Örtchen Schwarzenberg vorbeiführt.
Hier haben wir jetzt einen Blick auf Schwarzenberg. Schwarzenberg ist auch ein Ortsteil von Baiersbronn, einer von diesen neuen Ortsteilen. Die ganz Besonderheit in Schwarzenberg, das ist, dass man mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass in Schwarzenberg bzw. rund um Schwarzenberg das Märchen von Wilhelm Hauff, das kalte Herz, entstanden ist.
Es lebte nämlich im Schwarzwald eine Witwe, Frau Barbara Munkin. Ihr Mann war Kohlenbrenner gewesen und nach seinem Tod hielt sie ihren 16-jährigen Knaben nach und nach zu demselben Geschäft an. Der junge Peter Munk, ein schlanker Bursche, ließ es sich gefallen.
Vom Seensteig aus fällt der Blick über das Tal der Murk hinweg auf das idyllische Örtchen Schwarzenberg. Hier war der Dichter Wilhelm Hauff oft bei seinem Onkel zu Besuch. Hier lernte er die Glasbläser und die Holzflößer kennen und aus diesem Stoff schuf er sein Märchen. Der Kohlenmunk Peter, ein junger Köhler, wäre so gern reich wie die stattlichen Holzflößer. Und so ruft er einen Geist, das Glasmännle, um Hilfe. Der Schwarzwald ist voller Sagen, auch hier auf dem Seensteig rund um Baiersbronn. Und so ist es kein Wunder, dass die Wanderführerin Anja Schneider oben am Hutzenbacher See nach den Seemännlein ruft.
Und wenn Sie möchten, kann ich jetzt gern mal versuchen, ob die Seemännlein irgendwo in der Nähe sind. Und da muss ich nämlich ganz laut rufen. Seemännlein, wo seid ihr?
Und da kommen sie, die ururalten Seemännlein, nur mit Sacktuch und Pflanzenranken bekleidet, hinter Wurzeln und Tannen hervor. Sie leben immer schon im Wald. Aufgeweckte Jungen waren sie, einst halfen sie einem Bauern in Hutzenbach bei der Arbeit und dieser nähte ihnen zum Dank neue Kleider. Das aber war nicht gut.
Dann hat unser Vater geschimpft. Ihr sollt nichts annehmen, ihr sollt keinen Lohn haben. Und seither durften wir nie mehr wieder nach Hutzenbach. Wir zwei bleiben hier an unserem See, bis wir mal sterben.
Und so ist es noch heute. Einsam genug für vielerlei Sagen ist es hier am Hutzenbacher See, aber auch geologisch spannend. Der See ist ein Karsee, entstanden in der Eiszeit. Damals schob das Eis Moränen auf und verhinderte so den Abfluss des Wassers zu Tal, die Karseen entstanden.
Viele im Schwarzwald sind verlandet. Der Hutzenbacher See ist noch einer der wenigen, der erhalten ist. Aber man sieht schon mit den schwimmenden Inseln, es ist natürlich ja eine Frage der Zeit und man muss auch ein bisschen hinterher sein, dass er nicht verlandet.
Nicht ungefährlich sind die schwimmenden Inseln, auf denen sogar Birken wachsen. Betreten auf jeden Fall verboten. Vom Hutzenbacher See geht es durch unglaublich grünen Wald steil hinauf bis auf den Kamm. Weit unten liegt jetzt der See und weit geht der Blick über die Schwarzwaldhöhen. Oder gar in den Himmel, denn hier steht eine Himmelsliege. Wer auf dieser geschwungenen Holzbank ausruht, ist dem Himmel sehr nahe, zumindest dem Wanderhimmel. Denn schließlich wirbt das waldreiche Bayersbronn damit, dass dies hier alles Himmelswege seien.
Der Hutzenbacher Seeblick hier oben mit dem Pavillon ist, was die Aussicht angeht, ein absolutes Highlight beim Seensteig. Man hat hier einfach zum einen im Hintergrund diese Schwarzwaldzüge, die Streusiedlung und dann diesen Karsee unter uns liegend. Hier haben wir dann natürlich auch noch unsere Himmelsliege, diese geschwungene Bank, die einfach so ein bisschen den Blick Richtung Himmel auch öffnet und ja, also ein idealer Ort zum kurz durchschnaufen, sich ausruhen und dann geht's weiter Richtung Hochmoor.
Schweißtreibende Aufstiege und morastige Hochmoorwege gehören hier zum Wandern dazu. Die Tour am Hutzenbachsee ist die letzte von 5 Seensteigetappen. Insgesamt 84 Kilometer Schwarzwald pur, ein Qualitätswanderweg. Dieses Siegel garantiert Abwechslung.
Das ist eigentlich die offizielle letzte Etappe. Wir haben jetzt den letzten Abstieg ins Thonbachtal und dann geht es noch weiter bis zum Mutterort Bayersbronn selbst und dann haben wir den Seensteig geschafft.
Bayersbronn selbst ist keine herausragende Sehenswürdigkeit, aber auch hier geht es wie im Himmel zu, denn schließlich funkeln allein an 3 Restaurants insgesamt 7 Michelin-Sterne. Und rund um Bayersbronn geht es immer noch sehr urig zu. Vielleicht so wie damals, als der Kohlenmunk Peter am Ende vom Märchen das kalte Herz lernte, dass Geld nicht alles ist.
So lebten sie still und unverdrossen fort. Und noch oft nachher, als Peter Munk schon graue Haare hatte, sagte er, es ist doch besser, zufrieden zu sein mit wenigem, als Gold und Güter zu haben und ein kaltes Herz.
So endet das Märchen Das kalte Herz von Wilhelm Hauff, das viel über den Schwarzwald erzählt. Informationen über den Wanderhimmel rund um Bayersbronn mit seinen Seemännlein und anderen Geschichten und Sagen, die gibt's im Internet unter bayersbronn.de. Die Island-Sagas, die im Mittelalter zwischen dem 13. und 14. Jahrhundert in Island aufgeschrieben wurden, die gehören zu den bedeutendsten literarischen Leistungen Europas. Und die Inhalte dieser Sagen, die sind nach wie vor immer noch sehr beliebte Gesprächsthemen in Island. Egil zum Beispiel, das war ein Haudegen, der war ein Säufer und ein begnadeter Dichter im 9. Jahrhundert. Und Caroline Michel war in Island. Sie hat sich auf die Suche nach Egils legendärem Silberschatz gemacht, der angeblich irgendwo in einer Schlucht nördlich von Reykjavik vergraben sein soll. Aber den zu finden, das war überhaupt nicht so einfach.
Biegen Sie links ab. Wer sich als Tourist auf die Suche nach Islands berühmtestem Silberschatz machen will, stößt sehr schnell an seine Grenzen. Wo genau soll die Schlucht sein, in der der inzwischen greise Wikingerheld Egil irgendwann im 10. Jahrhundert seinen Schatz vergraben haben soll, weil er ihn seinen undankbaren Nachkommen nicht gönnen wollte?
Well, nobody knows exactly where it is.
Wenden Sie. Vermutlich liegt der Schatz irgendwo in der Nähe von Mosfettel, einer kleinen Ortschaft ungefähr 20 Kilometer von Reykjavik entfernt, erklärt uns Thorleif Fjørgeisson, Egil-Spezialist vom Landnahmezentrum in Borgarnes. Und angeblich gibt es sogar eine genaue Schatzkarte, irgendwo hinten in einem Buch. Aber eben nur angeblich, denn auch die Einheimischen tappen bei der Schatzsuche weitgehend im Dunkeln.
Yes, I have been there. Well, I didn't see anything, but you know, it is known that Egil, the hero, he went there to live with his daughter as an old man. That is a fact.
Die Kurzzusammenfassung: Niemand weiß gar nichts. Trotzdem wird uns ans Herz gelegt, Mosfettel unbedingt zu besichtigen. Allein der grandiosen Aussicht wegen.
I really highly recommend that you go there and you climb upon the hill behind the church, the view is fantastic.
Auch wir sind mittlerweile in Moosvettel angekommen. Nach einigen Irritationen und Umwegen stehen wir vor der Kirche mit dem Hinweisschild auf die Egilssaga. Aber genauso wie Thorleifur Geirsson sehen wir nichts. Unser Reiseführer verrät uns, dass hier im Jahr 2001 die Reste einer Stabkirche ausgegraben wurden, in deren Umkreis man mehr als 20 Skelette und ein leeres Grab fand, das vielleicht, also vielleicht, das von Egil gewesen sein könnte. Wir lesen weiter, zurzeit würde der gesamte frühere Hof Moosvettel ausgegraben. Wir sehen nichts als grüne Wiesen, keine Stabkirche, keinen Hof, keinen Silberschatz. Aber wirklich eine tolle Aussicht. Präzisere Informationen zu Egil und seinem Leben bekommen wir dann in einer Ausstellung im Keller des Landnahmezentrums von Borgarnes. Hier haben wir keine Orientierungsprobleme. Wir folgen einfach den Reisebussen.
Isländska. Fiska.
Isländisch, Englisch, Deutsch. Unser Audioguide führt uns vorbei an Schaukästen, in denen alle wichtigen Stationen aus Egils Leben nachgestellt sind. Unsere Lieblingsgeschichte? Die, in der der kleine junge Egil und sein bester Freund, Egils Vater, den berühmt-berüchtigten Skatla Grimur beim Eishockey besiegt haben sollen.
Yes, the year is 925. And Egil and his best friend...
Skatla Grimur rastet aus und tötet in seiner Berserkerwut Egils Freund. Dann geht er auf Egil los. Egils Kindermädchen kann das Schlimmste verhindern, indem sie Egils Vater provoziert und dann wegrennt. Der Vater hinterher, sie springt in den Kanal, er schmeißt ihr einen Stein hinterher und sie wird nie wieder gesehen.
And the channel is named after her ever since and called Braugarsund.
Wir wollen den nach dem mutigen Kindermädchen Brauka benannten Kanal besichtigen. Thorleifur zeigt uns alle Originalschauplätze auf der Karte.
This is the channel where she was running on this rock.
Und tatsächlich, problemlos finden wir den Kanal, den Skatla Grimur Gedenkpark und den Ort, an dem das Eishockeyspiel stattgefunden haben soll. Und auch von hier aus haben wir eine wunderbare Aussicht.
Schatzsuche, die lohnt sich nicht nur in Island. Sagen, Märchen und Geschichten, die gibt es überall auf der Welt, auch im Wald vor ihrer Haustür.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Und damit sage ich Tschüss für heute und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende.
Früher hießen sie Biermöselblasen, die drei Gebrüder Well aus Fürstenfeldbruck. Seit 1976 waren sie aktiv in der Musik- und Kabarettszene. Gute Freunde von Gerhard Polt. Insgesamt 15 Kinder waren sie zu Hause, die Wells. Und sie alle wurden von ihren Eltern auf Volksmusik getrimmt. Von Kindesbeinen an durften oder mussten sie Auftritte in Gasthäusern spielen. Dieses Erbe haben die Kinder hochgehalten. Nur bei den Texten hat sich ein gewisses Eigenleben entwickelt. Bissige Satire über Alltagserscheinungen und über die Politik natürlich. Ziehharmonika, Trompete, Tuba und die Stimmen waren ihre Waffen. Vor 3 Jahren gab es dann Unstimmigkeiten bei den Brüdern und Cheftexter Hans Well hat kurzerhand seine neue Familie an den Start gebracht. Die eigenen Kinder mischen jetzt mit bei Hans Well und die Well-Bappen. Man fühlt sich wie bei einem Stubbenmusikabend. Alles sehr gemütlich und fröhlich, toll gesungen. Und wer genau hinhört, wird überrascht sein, welche Geschichten einem da in den Liedtexten präsentiert werden. Man lernt Bayern nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Die Geschichte von der Maut zum Beispiel. Leib- und Magenthema des bayerischen Bundesverkehrsministers. Maut-Epos von den Wellbabben.
Da ist der Teufel los, weil Bayern eine Maut haben will.